Jens Nowotny hat einen erotischen Roman geschrieben. Können wir mal gucken, wie der hieß.
Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm.
Ich sage euch ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das hier heute wird. Die Stimmung ist maximal optimal. Das wird, glaube ich, eine der legendärsten Folgen in der Geschichte von Schöne Neue Fußball. Weil wir heute ein Potpourri der guten Laune, ein Potpourri der Vielfalt haben. Kai Rippe, das Erste, was ich von dir wissen möchte. Hast du für die Leute, die jetzt aus diesem Podcast aussteigen möchten, einen Buchtipp, den sie sich zu Gemüte führen sollten?
Ja, ich google das gerade. Also bei uns im Freundeskreis hält sich seit glaube ich, Dekaden das Gerücht, dass Jens Nowotny einen erotischen Roman mal geschrieben hat.
Aber wie war sein Autorenname? Carsten
ja,
Ramelow?
Ja, also ich finde das gerade noch nicht. Aber ich bin noch dabei. Ich kläre das noch in dieser Folge auf.
Ja, sehr gut. Finde ich sehr gut. Du kannst mal ein bisschen suchen. Tommy, ganz wichtige Frage an dich. Hertha BSC ist ja nun offiziell definitiv nicht Teil der ersten Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison. Der Bundesliga, wo Werder Bremen Teil davon ist. An dieser Stelle noch ein vielen Dank für diese Saison und diese Spiele. Hertha ist ja auch bekannt dafür, dass da knallhart analysiert wird. Es gibt ja auch Veränderungen im Team, im Aufsichtsrat, in den Führungsrennen, überall. Und du bist ja ganz nah dran. Was würdest du sagen, so spontan, was sind die drei Dinge, die man ändern muss, damit bei Hertha BSC es in der nächsten Saison bergauf geht?
Wir brauchen ein eigenes Stadion. Wir brauchen mich als Geschäftsführer. Und wir brauchen einen Stürmer, der trifft. Das ist also viel.
Und was sind die Maßnahmen, womit man das erklärt?
Nein, also, oder nicht, also das Zweite natürlich nicht. Wir brauchen nicht mich. Nee,
wieso
das
nicht?
Ist ja Quatsch. Aber ich weiß schon, warum du das auch sagst, weil was natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, ist, dass hinter mir eine Devotionalie hängt, eine Hertha Champions League Fahne aus dem Jahr 1999, 2000. Überleg mal, das habe ich meinem Sohn letztens erzählt, das konnte der gar nicht glauben. Ich habe übrigens sowieso, sorry, wenn ich kurz aushole, aber du hast ja gesagt, wir sind heute ein bisschen Freestyle unterwegs. Ich habe heute mit meinem Sohn, ich wollte ihn begeistern von den Idolen meiner Jugend. Ja? Und da habe ich ihm ein Luis Figo Best-of-Video gezeigt. Und dann meinte er so, ja, das sind ja irgendwie auch nur so Scheißtore. Irgendwie, der ist ja gar nicht schnell, der ist ja ganz schön langsam. Da habe ich gesagt, aber warte mal, hackt's bei dir oder was? Und dann habe ich meinen Joker gezogen. Dann habe ich ihm Best of Ronaldinho gezeigt. So, und dann war er angezündet. Er meinte, wie viele Tore hat der denn geschossen? Der hat ja allein in dem Video schon 100 geschossen. Also wenn ihr da draußen eure Kinder für den Fußball unserer Jugend begeistern wollt, zeigt ihnen ein Ronaldinho-Video Best of.
Ja. Und danach ja, Best of Toni Leisner. Oh. Wenn man ihn für Hertha begeistern möchte.
Konstantin, ich brauche deine Hilfe. Ich hab am Wochenende so ein Video gesehen, ich bin da was auf der Spur. Ich habe so einen Skandal in Greifswald gerochen. Da sah es nach Spielmanipulation aus ab der 85. Minute. Hast du mit deiner journalistischen Kraft irgendwelche Informationen für mich, die belegen können, dass da Schmu betrieben wurde?
Nee, das war so eine, wann war das, 82-Situation, nicht Angriffspakt, anscheinend schon. Also wer das vielleicht nicht verfolgt hat, ist das Aufstiegskampf Regionalliga Nordost. Also wir sind da jetzt schon in den mittleren Niederungen unterwegs und Lok Leipzig gegen Greifswald und beide mit einem Punkt. Erstmal eine gute Ausgangssituation vom letzten Spieltag. Ich glaube, Greifswald ist damit de facto dem Abstieg entronnen, weil die haben 3 Punkte Vorsprung, besseres Torverhältnis. Und Lok Leipzig ist weiter Tabellenführer und da haben die einfach hinten raus dann einfach einen Ball quergeschoben die ganze Zeit. Und da haben sie sich gedacht, warum sollten wir jetzt noch angreifen? Wen stört das dann am Ende? Carl Zeiss Jena, die Zweiter sind. Also ihr seht schon, wir sind hier in den absoluten Niederungen des Fußballs. Und das Schlimmste ist ja, Lok Leipzig gewinnt dann am Ende die Staffel, muss dann gegen die zweite Mannschaft von Nürnberg ran und steigt aber eventuell nicht auf. Ungerechtigkeit Regionalliga-Fußball, Hashtag.
Ja, ist ein Thema, was ja auch ganz gut wäre, wenn so ein Format wie wir, das ja versucht, sich abzugrenzen, das versucht, anders zu sein, das versucht, nicht über den aktuellen oder die aktuellen Sportgeschehnisse in der Liga zu sprechen oder so, sondern sich Themen sucht, wie so Regionalliga-Reform, wo man mal ein bisschen tiefer gehen könnte, mit drei Blinkwinkeln darüber zu sprechen. Das wäre eigentlich ein Ansatz, den ich spannend finden würde. Aber Kai, lass mal über den Abstiegskampf in der ersten Fußball-Bundesliga reden. Oder worüber möchtest du sprechen in dieser Runde?
Ich wollte noch ein Quiz mit euch machen. Aber, oder wollen wir ja das Quiz diesmal zum Schluss machen? Wie du möchtest.
Du hast ein Quiz?
Ja, klar.
Machen wir mal zum Schluss.
Nee, komm, dann gehen wir rein. Quizmaus. Nee.
Wir machen ein schnelles Quiz. Ist auch ein relativ einfaches, weil ich hatte Tommy schon auf der OMR gespoilert. Eigentlich wollte ich das mal über Fußball und Tiere. Sollte eigentlich mal die große Headline okay. sein. Also.
Werder Bremen und eine Möwe.
Ja, auch das war Teil der ganzen Story. Ich muss zugeben, das ist sehr euphorisch gestartet, die Idee Fußball und Tiere, und dann hat das rasch an Substanz abgenommen, sodass wir heute mal ein kleines Quiz machen zur Geilheit von Maskottchen, ne? Und zwar machen wir eine ganz schnelle Tierlist. Sprich, ich habe 8 Maskottchen mit und ich habe 4 Kategorien von gut nach schlecht, in die ihr sie einteilen müsst. Grüße gehen raus an unsere Freunde von Calcio Berlin, die das auch immer machen. Und ich stelle euch erstmal die Tiers vor. Das Top-Tier, das Beste, wir machen es heute nach Werder-Trainern, ist Thomas Schaaf. Das zweitbeste Tier ist Florian Kohfeldt. Das drittbeste
Tier. Der ist schon auf 2.
Ja, oder die drittbeste Ebene ist Ole Werner und die schlechteste Ebene und die viertbeste ist Markus Anfang.
Ich stelle mir gerade ernsthaft, dass du wirklich in deinem Ranking Ole Werner unter Florian Kohfeldt stellst.
Hättest du das anders gemacht?
Ja, na selbstverständlich. Der eine spielt ja nächstes Jahr Champions League, der andere muss sich mit Hertha in der zweiten Liga prügeln.
Aber es geht ja um die Werder-Phase.
Aber ja, Leute, ganz kurz, ich spreche ja keinen Werder.
Ole Werner auf jeden Fall weit über Florian.
Ich spreche ja keinen Werder, Freunde. Was bedeutet das jetzt? Das ist die Skala oder was? Das ist.
Also wenn ich einfach
was schlecht, so richtig ne? geil ja. ist es ja. Thomas Schaaf oder was?
Korrekt. Vielleicht erinnerst du dich, Tommy, wir haben das Ganze schon mal, und ich meine, da haben wir es mit Fußballsongs gespielt, mit Hertha-Trainern. Da waren das die Tiers.
Okay. Nee, erinnere ich mich nicht.
Und diesmal spielen wir es mit Werder-Trainern. Ja, machen wir. Das ist nicht so schlimm.
Okay, leg mal los. Genau. Hau mal ein Maskottchen
also,
aus.
Also ich wiederhole nochmal, also es gibt 4 Skalen oder eine Skala mit 4 Ausprägungen. Das Beste ist Thomas Schaaf, das Zweitbeste ist Florian Kohfeldt, das Drittbeste ist Ole Werner, das Viertbeste ist Markus Anfang. Und ich habe jetzt 8 Maskottchen vorbereitet, wo ihr euch auf ein Tier einigen müsst. Und ich fange mal relativ simpel an mit Ritterkeule.
Das ist doch gar kein Tier.
Das ist ja ein, es geht um Maskottchen. Okay.
Ja, was denn? Dreh sie ganz
Tier im Sinne von Tier im Sinne von Ebene.
Man muss dazu sagen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Kai hat schon 1-2 Gläser Rotwein. Ja.
Also es geht darum, ob er ihn auf der Ebene Thomas Schaaf, sehr gut, Florian Kohfeldt, gut, Ole Werner, befriedigend bis ausreichend oder Markus Anfang, Katastrophe, 1 Stufe.
Ich wüsste gerade nicht mal, wo der überhaupt Maskottchen ist.
Bei Union Berlin.
Ritter Keule. Ja, Tommy weiß das auf jeden Fall. Und ich sag mal so, wenn ich ihr wäre, dann würde ich nach Kredibilität und persönlicher Realness gehen. Wie real Tommy. Findet ihr denn eigentlich das Maskottchen? Wie real findet, ich fange mal mit Konstantin an, weil Tommy ist gemein. Wenn du Ritter Keule siehst, denkst du, wow, was bist du für ein cooles Maskottchen? Oder denkst du so, na, bist du eher Markus Anfang?
Also an sich finde ich es ja eigentlich schon ganz witzig, das Maskottchen so, auch die Interaktion am Spielfeldrand ist natürlich ein bisschen weird, weil ich auch nicht ganz den Konnex verstehe da, deshalb ist für mich ein Ole Werner.
Ole Werner, was sagen die anderen? Das ist also ja das zweitschlechteste Tier.
Ja, also zweitschlechteste Kategorie zumindest. Weil es ein bisschen weird ist, weil ich irgendwie, weißt du, das läuft da rum und dann denkst du, okay, geht's um die Eisernen, ja. Und dann auch irgendwie.
Ja, komm, ich sehe schon, ihr müsst ein bisschen reinkommen. Wir loggen das jetzt ein. Also Nico, Tommy, ihr schließt euch an. Ich will mich da gar nicht an.
Ich möchte da bitte was sagen.
Dann,
also anders als du antizipiert hast, wie der Abiturient sagt, ist das für mich ein Thomas Schaaf. Und ich will euch auch erklären, warum. Also zum einen finde ich es durchaus gelungen. Ja, es ist nicht so ein dummes Tier einfach nur, sondern es ist irgendwie nochmal
nicht so ein Viech,
genau, ja. Sondern es ist eine Figur. Ich glaube, ja, ich finde es auch einigermaßen kredibil. Und jetzt habe ich natürlich folgende Geschichte. Ich habe, mein Sohn kam irgendwann zu mir und meinte, Papa, ich möchte gerne mal zu einem Union-Spiel. So. Da habe ich ihn natürlich erstmal Hausarrest gegeben und kurz geschluckt. Und dann habe ich meinen Kumpel Robert, der bis vor kurzem noch bei Union gearbeitet hat, gefragt und meinte so, wie ist denn das, kannst du uns da mal Tickets besorgen? Dann meinte er so, ja, okay. Dann kommen wir da an und der macht die Tür auf am Haupteingang, sagt zu mir, setz dich schon mal hin, nimmt meinen Sohn, alle Türen gehen auf, geht direkt aufs Spielfeld mit ihm, wo sich die Spieler gerade warm machen, geht zu Ritter Keule, nimmt meinen Sohn auf den Arm und läuft mit dem quer übers Feld. Und ich dachte mir, du dumme Sau, wie soll ich das jemals wieder gut machen? Und ich habe aber die leuchtenden Augen meines Sohnes gesehen, es hätte auch irgendein anderer Verein sein können. Und deswegen muss ich leider zugeben, Ritter Keule, guter Mann, hat meinem Sohn einen schönen Nachmittag gemacht.
Das also ist ein Thomas Schaaf. Wir haben hier jetzt, da musst du doch noch in die Einzelmeinung, Nico. Wir haben hier Ole Werner von Konstantin Engler.
Oh, ja.
Und,
das Problem ist, ich bin der Schlechteste für dieses Quiz, weil ich glaube, es gibt kein Maskottchen, das mich interessiert.
Ja, dann warte mal ab, was gleich noch kommt, mein Freund.
Wurdest du nie an die Hand genommen von einem Maskottchen, Nico?
Da habe ich...
Ich finde die Geschichte von Tommy finde ich gut, deswegen gehe ich mit ihm mit.
Ja, yeah, komm, dann schießen wir gleich ein für Herrn Backspin hinterher. Was sagst du denn zu Ciao?
Wer?
Alter, das sind ja... Ist das Weltmeister-Maskottchen von 1990. Ciao, Mann. Italia 90. Da war was.
Ist mir vollkommen Latte. Also, das sieht schon ganz nett aus, ja.
Kein Viech,
aber es ist,
auch gut.
Aber es ist halt auch, also ich komme halt, es ist halt kein, also Florian Kohfeldt ist halt nicht zweites Tier. Deswegen ist es ein Ole Werner, weil es ist zweites Tier.
Dann Herr Eckner, Weltmeister-Maskottchen.
Minimal vor meiner Zeit, aber ich finde es das Weirdeste von allen, weil was ist das? Das ist, also das ist sowas, das ist nicht mal Markus Anfang, das ist Typhoon Korkut. Ja.
Ich denke dabei immer an Toto Schilacci und deswegen habe ich da dann doch
ein bisschen... Ja, das ist erstmal zweitens, aber ich finde das was Kotzen.
Also auch hier, sorry, ein absoluter Thomas Schaaf, weil natürlich auch aus... Ja, da habt ihr jetzt einen Sweet Spot bei mir, weil das ist natürlich aus Grafikdesign-Aspekten, ja, da ist ja alles drin. Das kannst du ja heute 1:1 auf ein T-Shirt drucken und auf jedem Flohmarkt verkaufen und Fabi Rehse würde es tragen.
Ein Kollege von uns, Tommy, der hat das vielleicht relativ groß auf dem flächendeckend auf dem Körper tätowiert. Ein sehr geschätzter Kollege, Shoutout.
Der weiß ja auch großartig ist. Also, sorry, das ist vor allem, weil es natürlich auch so völlig surreal ist. Das ist ja fast Kunst.
Ja.
Das ist ja Kunst.
Ey, das ist ja schön als Aufdruck auf dem T-Shirt. Ist ja seiner Zeit
voraus. Also wahrscheinlich das beste Maskottchen, was es jemals gegeben hat, das ist schon ein Otto Rehagel eigentlich.
Als Aufdruck auf dem T-Shirt, super, aber doch nicht als Maskottchen, was rumlaufen soll oder rumsteht.
Das könnte auf jedem Lady Gaga-Konzert auf der Bühne mitstehen.
Ja, das ist schön, aber es geht gerade um Fußball, nicht
also
um Lady Gaga.
Es liegt noch einen drauf, das ist Thomas Schaaf in seiner Prime. So.
Finde ich auch. Also in der Double-Saison. Ja. Der Double-Schaf ist das.
Ivan Klasnic hat gerade angerufen, ihr sollt eure Mitgliedsausweise zurückgeben.
Keinen. Okay, wir werden uns nicht einig, aber es wird kontrovers. Also wir machen mal Hennes, den alten Geißbock.
Ah. Okay, jetzt das ist für mich ein Thomas Schaaf.
Ein echtes
ich fange an, ich habe eine sehr, sehr Thomas starke Schaaf. Meinung. Das ist für mich ein Markus Anfang, weil... Ich finde das romantisch, ich finde das falsch, auch geil, falsch, deine Meinung ist falsch.
Ja, falsch, falsch, raus.
Ich finde, das ist ein Markus Anfang, einfach weil, das ist doch Tierquälerei. Wir können doch nicht ein echtes Tier da immer ins Stadion schleppen bei der Lautstärke. Also das finde ich nicht gut, da bin ich dagegen. Ich bin auch gegen Zoos.
Also Herr Egner, was sagst du?
Thomas Schaaf, obwohl es eigentlich kein Schaaf ist, egal, anyway. am besten finde ich auch, wie es immer zurückgehalten, wie der neueste Hennes vor allem, der relativ groß ist.
Das ist der siebte, ne? Kann das sein?
Auf der Kölner Seite, auf der FC-Seite steht auch, dass er etwas größer wird als sein Vorgänger zum Beispiel. Also die Ausmaße werden größer. Und ihr müsst mal beobachten, wie der zurückgehalten werden muss, wenn Köln ein Tor schießt. Der ist immer kurz davor, aufs Feld zu rennen.
Ja,
immer
Mann,
kurz davor, Hennes. Stürmt raus. Und deshalb, nee, also gerade der neueste Hennes, absolutes Tier, finde ich super. Ist quasi bei Thomas Schaaf in der Mannschaft, dann ist es der Fabian Ernst zu seiner Zeit.
Sehr gut. Nico, willst du auch noch was sagen oder soll ich dich gar nicht mehr fragen bei dem Quiz?
Mich nervt. Ey, Tommy, wir sind da doch recht nah, weil mich nervt das auch mit dem Tier da im Stadion und so.
Gut, also Markus Anfang.
Gott, bin ich schlecht hier dafür.
Ja, aber Nico, ich hol dich noch mal rein mit Goleo, dem alten Löwen.
Oh, Alter.
Wo ist denn da die Hose, frage ich mich.
Ja, genau, das ist die Frage. Die Frage. Auf jeden Fall, Markus, anfangen, weil keine Hose an.
Gute Begründung.
Ja. Gibt es da Gegenmeinung?
Nee.
Also ich finde, Obszönität ist gar nicht so schlecht.
Ein bisschen wie der Fußball auf Keta hieß, der immer bei Coleo dabei war.
Nee. Aber der konnte reden, ne? Der konnte doch sprechen. Ja, das ist geil.
Pille, die alte.
Ah ja, sehr gut.
Ja. Na, also cool.
Ich fand super. Echt? Ja, weißt du warum? Weil das war so optimal als Kuscheltier für Kinder. Konnte man super verkaufen. Oh. Das ist einfach was du konntest du jedem Kind schenken und das hat, weil das ist wie ein Löwe, weil es ist wie ein Löwen-Kuscheltier.
Deshalb fand ich es eigentlich super. Ein konträres Gefühl bei dem, wenn ich den sehe, denke ich, den möchte ich möglichst weit von meinem Kind entfernt halten. Also, wirklich,
es hat natürlich nur die Triebtäter, ja, das stimmt, aber eigentlich interessant ist das.
Ja, pädophil, ja, wirklich. Nur pädophiles Viech, ey.
Ich fand den Unterschied war, wenn du den auf dem Bild gesehen hast oder so, war da ganz nett. Das Problem war, das lebende, oder das Anführungszeichen lebende Maskottchen, was auch im TV aufgetreten ist damals, der Hals war zu lang. Deshalb sah der so komisch aus.
Was? Von dem Original Goleo war der Hals zu lang?
Ja, von dieser Figur, also von dem Maskottchen, nicht jetzt, was irgendwie als Teddybär, also als Plüschtier verkauft wurde, sondern das dann im Fernsehen aufgetreten ist. Der Hals war zu lang und der stand daneben, weiß nicht, irgendeinem Offiziellen oder Franz Beckenbauer. Und es sah mal ein bisschen strange aus von den Proportionen. Das war das einzige Negative. Okay. Dass der Ball sprechen konnte, ist aber ein riesen Pluspunkt, hatte so richtigen Wetten-das-Vibe. Ja.
Goleo gibt es für mich auch immer nur neben Thomas Gottschalk eigentlich.
Ja. Ja, wahrscheinlich.
Hat man die jemals im selben Raum
gesehen? Zwei großen Deutschen. Die zwei Thomas Gottschalk und Goleo sind die zwei großen Deutschen.
Alter Schwede, ist das alles auch angenehm hier.
Wieso denn? Also wir haben noch vier Stück, Nico, da musst du jetzt durch. Und also haben wir uns jetzt eigentlich bei Goleo auf was geeinigt, oder?
Ja, der Päderastenbär, Löwe.
Das ist ein Robin Dutt, ist das.
Ein Robin Dutt. Naja, lass ich mal gelten als Sonderkategorie. Komm, da das so viel Spaß macht, machen wir gleich weiter, Nico. Was sagst du denn zum Grotifanten?
Oh Gott.
Ich glaube, den haben die Fortuna-Hools mal richtig verprügelt. Also ja, genau.
Aber ich glaub auch, weil er sich im Stadion schon ein paar Mal sehr daneben benommen hat. Ne? Insofern ist er ein absoluter Thomas Schaf. Ja, definitiv. Bei dem Verein, der so runtergerockt wurde in den letzten Dekaden, finde ich, hat er alles Lob verdient. Grotifant einfach.
Also Grotifant auf die Eins, würde ich sagen, oder? Ja.
Grotifant ist für mich ein Otto Rehhagel, muss ich sagen.
Ja. So. Also Sonderplus quasi. Ja. Ich finde auch gut, dass der Grotifant, der sieht auch so aus wie so ein Fan-Midlife-Crisis.
Das ist auch einfach ein rotzevoller Ex-Ultra oder so, der da drin steckt.
Also das meine ich damit.
Okay. Nehme ich, finde ich gut.
Nicht schlecht. Zwei Stück machen wir noch, vielleicht drei, mal gucken. Also, was halten wir von Attila, dem alten Adler von der Eintracht?
Geht das wieder gleich wie bei Hennes.
Gleich wie bei Hennes, wir wollen keine
Tiere raus aus dem Stadion, fordern wir jetzt.
Ja. Tiere raus aus den ersten Reihen.
Keine Tiere in den ersten drei Reihen.
Also ist ein Markus-Anfang. Gut gedacht, aber keine Originaltiere. Finde ich okay.
Ist aber, Fun Fact, ist aber anders als Markus Anfang geimpft gegen Corona.
Oi, oi, oi.
So.
Okay.
Eins meiner Lieblinge, mal gucken, ob ihr den auf der Ferne habt. Also ist der vorletzte, ist Erwin.
Ja klar, Erwin.
Oh Gott sei Dank.
Erwin!
Wo ist der nochmal?
Schalke.
S04.
Ja, da frage ich mich halt, was das. Also, das ist schon eine Nase, ne? Also, dieses große. Das ist halt ein bisschen wie so ein LSD-Fiebertraum. So sieht der eigentlich aus. Also, da
ich frage mich,
man muss sich
was
halt überlegen, da hat irgendjemand mal gesagt, das ist gut so, das produzieren wir. Und ja, da wäre ich gern dabei gewesen, bei dem Gespräch.
Das einzige Problem ist eigentlich, was ich mich bei dem immer frage, ist, wo sind seine Augen?
Ja.
Die stimmen die Proportionen nicht, ne?
Der hat ja die Mütze auf und deshalb sind die Augen unter der Mütze, also der ist komplett bereit einfach die ganze Zeit. Was wiederum in die Fältchensarena sehr gut passt.
Also einer der wenigen Schalker mit einem Job, muss man aber auch sagen dazu.
Oh Gott.
Sehr gut. Vielleicht nur noch kurze Zwischenfrage, wie Erwin hat ja einen Begleiter, einen kleinen Hund. Wisst ihr, wie der heißt?
Bodo. Keine Ahnung.
Erwin sein Hund.
Ja, sehr gut.
So. Oh Gott. Und womit können wir schließen, wenn nicht mit Herr Tinio?
Das natürlich. Was ist denn der größte Trainer, den Werder Bremen jemals hatte? Otto Rehhagel eigentlich.
Ja, Alexander Nuri.
Ja. Ja.
Kommt schon nah ran.
Nee, ich würde sagen, das ist so ein echter Dixie-Dörner.
Wolle Sittger. Also sehr gut.
Ich kann euch ja mal einen kleinen Insight geben. Ich weiß ja, wer da drin steckt. Denn auch da habe ich ja natürlich schon Encounters gehabt. Also zwei Geschichten. Zum einen hat meine Tochter ein Fußballturnier gehabt und meine Tochter geht im Osten Berlins zur Schule und da hat dann der Sportlehrer Ritter Keule, habe ich auch schon persönlich getroffen, engagiert. Dann habe ich gesagt, nee, das geht ja nicht. Geht ja nicht, dass da nur Ritter Keule steht. Da habe ich dann Herr Tinio selber gebucht, auf eigene Kosten, dass der da auch ist beim Fußballturnier. Mit dem Ergebnis, dass die Schlange bei Ritter Keule ungefähr 200 Meter lang war und bei Herr Tinio stand irgendwie 4. Einer davon war ich. So. Und dann habe ich aber gedacht, den buche ich einfach nochmal. Ich habe ja jetzt die Nummer. Und habe ich den bei meinem Sohn zum Geburtstag bei uns im Hinterhof habe ich den gebucht und der musste mit 6 kleinen Kindern Fußball spielen, eine Stunde lang. So, und da sind nämlich Zwillinge drin. Also es gibt ein Zwillingspaar, zwei junge Männer. Der Vater ist der Betreuer, der fährt die immer rum und wenn der eine nicht kann, kommt der andere. Dann habe ich auch gedacht, Leute, ihr braucht gar keine Zwillinge sein, das ist euch schon klar, dass man euch nicht sieht, oder? Aber irgendwie scheinen die auf Nummer sicher zu gehen und sagen...
Aber es scheint ja auch ganz okay bezahlt zu sein. Also,
wollte gerade sagen, nimm mal eine Preistabelle für den Spaß.
Ach so, naja, nee, also das geht voll. Du zahlst, glaube ich, für eine Stunde irgendwie 120 Euro oder irgendwie sowas. Also ich kann den zur nächsten Folge buchen. Ist gar kein Problem, da sitzt der hier neben mir. Bis dahin brauchst du aber keine neue Kamera, weil dann laden wir das Ganze als Video auch hoch. So.
Ja.
Ich finde, das ist ein fairer Call.
Herr Tinio ist aber trotzdem, ihr wisst schon, warum Herr Tinio heißt, oder? Jetzt kann ich natürlich ein bisschen hier flexen mit...
Wegen Marcelinho.
Genau, man hat den ja damals sozusagen, damit Marcelinho sich nicht so alleine fühlt als Brasilianer, hat man Herr Tinio den Bären dazu geholt.
Hatte man nicht Alex Alves?
Den hatte man auch. Rest in Peace, lieber Alex.
Waren die eigentlich damals immer zusammen oben Switch, Marcelinho und Herr Tinio? Also so 4-5 Mal die Woche irgendwie.
Nee, Herr Tinio war nicht dabei.
Ein Bierchen.
Nee, aber ich auch hier. Ach, jetzt habt ihr mich natürlich, ne? Marcelinho hat ja am Kaiserdamm über Getränke Hoffmann gewohnt, in einem relativ normalen Wohnhaus. Gag war aber, sein ganzes Dorf auch. Der hat das ganze Haus gemietet für all seine Homies und dann sind die da, und da hat nämlich mein bester Freund bei Getränke Hoffmann gejobbt, dann sind die da im Grunde jeden zweiten Tag runter und haben sich dort für Tausende von Euro Suff gekauft und das ganze Haus dort zur Riesenpartymeile umfunktioniert. Und trotzdem hat er performt.
Oh. Deshalb hat es nie gereicht mit der deutschen Meisterschaft.
Ja, das stimmt wohl. Aber er war, glaube ich, trotzdem immer noch der beste Spieler, den wir jemals hatten.
Ist ja auch immer noch der absolute Publikumsliebling, oder? Also ist doch größer als Panda.
Ja, auf jeden Fall. Nicht? Also es gibt glaube ich, keinen größeren, würde ich behaupten. Ähnlich wie in Wolfsburg, da sieht man das auch. Da ist Marcelinho natürlich, hat auch eine Statue bekommen. Haben die meisten vergessen, dass er da auch mal gespielt hat, ne?
Hatte ich tatsächlich auch gerade vergessen. Aber
stimmt. Ja,
da hat er gespielt.
Ja, und jetzt Wolfsburg hat ein paar Legenden. Ne? Vielleicht reden wir über den Abstiegskampf.
Wollen wir mal unsere drei Lieblings-Wolfsburger machen? Wir haben doch keine Themen heute. Also ja, die großen drei
Wolfsburger. Das ist ein gutes Thema.
Ich übergebe dir mit offiziell das Ruder für diese Folge. Wenn du mit solchen Themen kommst.
Ja, sagt, da kann euch jeder mal einmal schnell shooten. Nico, wer ist dein Lieblings-Wolfsburg-Spieler aller Zeiten? Meiner ist ja wohl bekannt.
Nee, wer ist denn deiner?
Ja.
Also ernst gemeint
Frage. Mal wirklich ernst gemeint.
Ernst gemeint ist es auf jeden Fall, ich würde sagen, dieses Dreieck aus Grafitsch, Misimovic und Edin Dzeko. Weil da hat Fußball in Wolfsburg richtig Spaß gemacht und ich habe ihn da gerne dabei zugeguckt, Fußball zu gucken. Alles andere wäre jetzt mit Quatsch und Augenzwinkern und da würde ich dann sagen Roy Präger.
Ja, ich sage auch Roy Präger und ohne Quatsch und ohne Augenzwinkern. Das war ein richtig ehrlicher Stürmer. Das war ein geiler Typ.
Ja,
doch,
weiß ich nicht.
Roy Präger.
Auch. Das ist so ein bisschen langweilig. Großartig. Du hast ja überhaupt nicht mehr zu spielen sehen. Du kannst das auch nur von hören sagen.
Hat Diego nicht auch mal bei Wolfsburg gespielt?
Ja.
Dann ist Diego mein Lieblings.
Aber Diego
Wolfsburger.
Ist Bremer und kein Wolfsburger. Nee, das ist kein Wolfsburger.
Klimovic war auch geil.
Da war nicht Diego. Da war nicht Diego, da war Diego.
Ja, es gab einen anderen Bremer, der auch mal bei Wolfsburg gespielt hat. Das ist eigentlich mein Lieblingsspieler, der war aber doch noch ganz kurz. Kevin De Bruyne.
Sehr gut. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, kann man gelten lassen. Mein Lieblingsspieler ist Diego Fernando Klimowitz.
Mein Lieblingsspieler bei Wolfsburg war Wolf, als er bei Wolfsburg gespielt hat.
Wolfgang Wolf bei Wolfsburg. Nee, aber pass auf, ich habe noch einen Hot-Take. Mein Lieblingsspieler, weil ich ihn wirklich auch, weil ich geil finde, wenn ein Spieler sich dann auch irgendwie so über längere Zeit bei einem Verein engagiert, der teilweise auch bei der Fan-Demo, wisst ihr noch, die große Fan-Demo, wo war das in Leipzig, vor der Innenministerkonferenz? Ja. Da ist der mitgelaufen in der ersten Reihe bei den Ultras, Diego Benayo, der jetzt dort, glaube ich, im Aufsichtsrat und gleichzeitig auch, aber jetzt irgendwie Sportdirektor ist, glaube ich. Irgendwie beides in Person. Nee,
ist immer noch Aufsichtsrat, aber gilt wohl, glaube ich, so ein bisschen als der starke Mann.
Und das finde ich irgendwie geil.
Pirmin Schwegler ist doch, was ist der, Sportdirektor oder Sportvorstand?
Ja, irgend sowas, aber.
Die höchste Instanz da nach
dem Sportlich Verantwortlicher, genau.
Den Dänen abgeschossen haben, den Christian.
Wer auch immer diesen Zweitliga-Kader nächste Saison zusammenstellen muss. Das ist ja dann auch egal.
Aber die haben ja dann würden einen höchsten Etat haben jemals. Ne,
es gibt ja gerade viel Hohn. Ne? Also auch viele meiner Freunde freuen sich ja, dass Wolfsburg gegebenenfalls absteigt. Da sind wir jetzt kurz beim Thema. Ist das der spannendste Abstiegskampf aller Zeiten? Ich glaube, das ist historisch. Ist so, muss man sagen. Und viele freuen sich über einen eventuellen Absteiger Wolfsburg. Und ich als Herr Thaner kann ja nur sagen, damit ist ja ein Aufstiegsplatz schon wieder weg. Mich nervt das eigentlich ein bisschen.
Ich würde übrigens behaupten wollen, dass von den Statistiken her, ist es wahrscheinlich das Spannendste, was es bisher, glaube ich, hier gegeben hat, seit 99, 2000 da mit Frankfurt und Nürnberg von Platz 12 noch auf Platz 17 und sowas alles. Was per se ja ganz cool ist. Ich habe nur die Befürchtung, dass das eine relativ schnelle, relativ langweilige Nummer wird.
An dem Spiel.
Ja, gut, aber ganz so langweilig nicht, weil du hast St. Pauli
Wolfsburg.
Nicht
alle drei gleichzeitig.
Ja, du hast St. Pauli Wolfsburg als direktes Duell. Natürlich, einer wird irgendwie punkten müssen oder vielleicht punkten beide.
Stell dir mal vor, Wolfsburg führt nach 8 Minuten 2-0. Dann ist dieser ganze spannendste Abstiegskampf aller Zeiten erledigt.
Auch noch nicht ganz. Heidenheim spielt gegen Mainz. Für Mainz geht es um gar nichts.
Ja? Also wie jede nicht ganz Saison. Vergessen.
Heidenheim ist immer noch.
Also wie bitte? Jede Saison.
Ja gut, sie hätten sie mal Strasbourg nicht komplett dann im zweiten Spiel machen lassen, dann wäre die Sache nochmal interessant geworden. Wir dürfen nicht vergessen, Heidenheim und Wolfsburg, die sind nicht nur punktgleich, St. Pauli ja auch, aber St. Pauli hat nochmal schlechtes Torverhältnis, sondern die liegen alle nur 3 Tore auseinander. Also selbst wenn jetzt Wolfsburg 1-0 führt oder 2-0, aber wenn Heidenheim auftreten plötzlich 4-0 führt, wird es nochmal spannend.
Und Heidenheim hat einen Run.
Weil vielleicht Mainz sagt, uns egal, wir sind Zehnter.
So.
Also so vielleicht schnell ist die Sache dann
ja
nicht entschieden.
Wolfsburg auch nicht in der ersten Liga haben.
Vielleicht niemand will Wolfsburg in der ersten Liga haben.
Vielleicht spielen die ja nur zu 8 auf einmal. Wäre doch auch mal ein Statement.
3 Eigentore an Miri, da denkt sich, und tschüss. Ja, aber ist dahingehend schon spannend, dass eben Heidenheim sich da reingefischt hat. Und was wir nicht vergessen dürfen, Michael Lisse schießt bei diesem Spiel gegen Heidenheim in der 100. Minute noch den Ausgleich. Mhm.
Das ist echt bitter, ne? Sonst wären die mit 2 Punkten, also man fragt sich, ob sie dann auch gegen Köln so performt hätten, wahrscheinlich schon, aber sonst wären die einfach jetzt 2 Punkte vor, dann würde denen ein Punkt wahrscheinlich reichen, ne?
Könnte dann reichen, zumindest dann wäre es noch spannender und dann eben ein Sieg gegen Mainz wäre dann sicher für Heidenheim, aber so hat Ulisse eventuell Heidenheim in die zweite Liga geschossen. Spannend finde ich auch, ich weiß bei allen Hemen gegen Wolfsburg, habe ich aber trotzdem jetzt auch ein bisschen mitbekommen, dass sich die Stadt und die Community vor Ort seit langem mal wieder hinter dem Verein wirklich stellt, was ja doch über viele Jahre nicht so der Fall war. Aber jetzt rückt man doch wieder enger zusammen. Das ist keine Floskel, das stimmt wirklich. Ja,
Moment,
was man ja auch nicht vergessen darf, es findet alles vor dem Hintergrund der Stellenkürzungen, das wäre jetzt ein ernsteres Thema, der Stellenkürzungen von Volkswagen statt. Also auch da richtige Schicksale und ich glaube, da ist so eine Wir-gegen-alle-Mentalität entstanden. Jetzt bei
das kann ich mir aber durchaus vorstellen. Es gibt ja durchaus ein Thema, was ja jetzt auch für mich als Fanbeauftragter hier in diesem Podcast wirklich auch eine Relevanz hat. Denn beim letzten Spieltag, als ginge es nicht um wichtigere Dinge, hat der VfL Wolfsburg bekannt gegeben, dass sie endlich wieder aus Fansicht gesprochen ihr altes Zinnenlogo verwendet. Ja, also das Vereinslogo, das Vereinswappen wurde sozusagen wieder auf, wie wir das damals mit Fahne pur gemacht haben, das der VfL Wolfsburg jetzt wieder gemacht, die haben jetzt wieder ihr altes Wappen. Und das fand ich spannend, weil man hat dann so ein, es gab bei der Sportschau oder so, gab es so ein, kurz vorm Spiel haben die das irgendwie nochmal verkündet und hochgehalten und da war dann glaube ich auch noch diese alte Mannschaft von damals irgendwie da. Und dann hast du so die Kamera...
Da sind schon Tränen geflossen,
voll. Da hast du
ne?
die Kamera in die Gesichter der Fans schwenken sehen und die haben vor Jubel geschrien und geweint. Und dann dachte ich mir schon irgendwann so, mit so ein bisschen Abstand, und den kann ich ja relativ einfach herstellen beim VfL Wolfsburg, da dachte ich mir so, puh, Jungs, ihr steigt gerade ab. Also ich weiß nicht, ich verstehe schon, dass das einem auch ein Anliegen ist, aber... So ein bisschen Gewichtung in dem ganzen Thema hätte ich schon auch irgendwie ganz geil gefunden. Aber Glückwunsch an die Wolfsburger auf jeden Fall.
Also es scheint ja nicht aktionistisch gewesen zu sein, oder opportunistisch wäre das richtige Wort, dass sie sagen, damit wollen sie nochmal einen Effekt erzielen oder eine schlechte Performance übertünchen, sondern die haben das ja schon länger geplant, dass sie das zu dem Spieltag revealen. Ich weiß gar nicht, haben die das Trikot für die nächste Saison schon vorgestellt und da ist das Logo drauf oder so?
Die
oder?
Haben auf jeden Fall schon mit dem neuen Logo gespielt, aber es ist glaube ich noch das alte Trikot gewesen. Also sie haben dann okay. nochmal...
Ist trotzdem ein bisschen unangenehm.
Ja,
oder?
Also ich fand so ein bisschen Verschiebung von Prioritäten.
Okay.
Ne? Also es war so, ich finde das grundsätzlich geil, das kannst du irgendwie zu Beginn einer Saison machen. Bla. Ich fand nur irgendwie vor der Gesamtgemengelage wirkte das so ein bisschen banal fast. Ne? Aber ich verstehe natürlich das Fanherz.
Ja, aber ich glaube, das ist eben jetzt gerade so ein richtiger Aufhänger für den Verein. Man hat gemerkt, dass man die Fans doch irgendwie hinter dem Team vereinen kann, was eben jahrelang nicht so der Fall war. Ich meine, das ist ja in Wolfsburg ein allgemeines Thema, jetzt nicht zu weit abdriften, aber auch bei den Grizzlies Wolfsburg, also beim relativ ambitionierten Eishockey-Verein dort in der Stadt auch, ne, die haben immer ein bisschen Probleme, wirklich so die Fans dann hinters Team zu bringen, weil einfach die Stadt natürlich schon eine sehr eigene Charakteristik hat. Und da vielleicht wieder so ein bisschen back to the roots zu gehen, weil natürlich... Man hat ja über Jahre versucht, hier die relativ namhaften Julian Draxlers und André Schürrles und so weiter zu verpflichten und damit irgendwie einen großen Durchbruch zu schaffen. Es hat ja nur einmal so wirklich funktioniert mit dem Meistertitel und dann noch ein zweites Mal mit dem DFB-Pokalsieg gegen Borussia Dortmund. Aber ansonsten hat es ja nie so richtig funktioniert, aber die zum Beispiel die Mannschaft, die damals aufgestiegen ist Ende der 90er mit Roy Breger, aber auch Kapetanovic und Markus Mauksch und sonst was, der Matthias Mauksch, das war ja trotzdem auch so eine Mannschaft, die noch mehr so Fußball gekloppt hat und gearbeitet hat. Ich glaube, man denkt sich vielleicht, dass man irgendwie da wieder zurückkehren kann zu diesen alten Tagen.
Ja, ich frage mich gerade, ob, also Wolfsburg ist ja schon so ein bisschen synonym aktuell für ja, Kapitalismus, klar, zusammengekauft, bla bla bla. Ich probiere mich zu erinnern, wie es denn Ende der 90er war, als die quasi noch nicht so weit vorne waren und als es eher ein Zweit- bis Erstliga-Club war, ob man die da auch schon in so eine Ecke geschoben hat. Weil also auch wir sind ja nicht frei, manchmal ein bisschen mit den Augen zu rollen, wenn es die Wolfsburg Ultras, heißen die nicht irgendwie die Weekend Keepers oder so?
Ich hoffe.
Ja, so, ich glaube, das war nicht ganz richtig, aber also manchmal ist man da ja schon so ein bisschen hochnäsig, obwohl das total unangemessen ist, wahrscheinlich gegenüber den realen Fans da, dass man denen das so ein bisschen abspricht, aber... Früher war das, glaube ich, eigentlich relativ reale Truppe,
ich glaube, es kommt
oder?
Halt mit dem Erfolg, ne? Dass die Leute dann ein bisschen ja. gucken. Also ich glaube, grundsätzlich ist man ja oder gönnt man dem anderen ja vielleicht auch gar nicht so viel, wie man vielleicht sollte, wenn man ausgeglichen und zen ist. Und dementsprechend in dem Moment, wo sie erfolgreich sind, schaut man dann schon, woher kommt denn der Erfolg, woher kommt denn das Geld, was sind das für Fans. Aber ja, also ich war schon ein paar Mal auswärts in Wolfsburg, was ich auf jeden Fall sagen kann,
ein
gutes Stadion und man fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen, als wäre man schon eingesperrt worden in diesem kleinen Käfig da in der Ecke. Das ist, glaube ich, eine der bodenlosesten Gäste-Fan-Bereiche, die es gibt im deutschen Fußball. Das ist schon schwierig, aber ja.
Aber um die Frage zurückzukommen, gerade wenn wir von Roy Preger und Co. reden, gab es natürlich Zeiten, in denen Wolfsburg wirklich einfach nur der Arbeiterverein aus der Stadt Wolfsburg war. Und da sind genau diese Bilder nicht entstanden, die wir heute haben. Ich glaube, die sind irgendwann gekommen, als sie 80 Millionen verdient und 40 Millionen ausgegeben haben und Felix Magath einen Kader von 57 Spielern hatte, um damit Meister zu werden und so. Wo an bestimmten Stellen einfach du gemerkt hast, dass es mit Cheatcode Bundesliga gespielt wurde. Und ich glaube, da waren sie schon irgendwann dabei, es ein kleines bisschen zu übertreiben aufgrund der Möglichkeiten, gepaart mit einem immer unfunkiger werdenden Bild des Vereins. Ich glaube, das ist so das größte Problem, das du da einfach hast.
Aber das kam doch erst nach 2009, nach der Meisterschaft. Oder fand man die vorher schon unsympathisch? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Ich fand die bei der Meisterschaft lustigerweise als Antagonist der Bayern noch ganz cool. Cool. Oder? Klar, es war ja auch, ich meine.
Ja, da, genau. Dachte ich auch. Aber danach ging so ein bisschen.
Das meine ich, das magische Dreieck hat Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht zu gucken.
Ich meine, die haben damals auch schon natürlich Spieler eingekauft, die Josué und solche doch relativ guten Spieler, Granaten, die man da geholt hat, dann nach Wolfsburg. Aber ich glaube, das war damals nicht ganz so schlimm, weil natürlich auch viele andere Vereine angefangen haben in jener Zeit, dann aus dem Ausland immer mehr Spieler einzukaufen. Also das war jetzt nicht so, dass der Wolfsburg da aus der Reihe getanzt ist. Das kam dann, glaube ich, später. Also wie gesagt, so die Zeit, als dann plötzlich Julian Draxler und so weiter alle dort waren, ich glaube, das hat die dann so ein bisschen unsympathisch gemacht, als die dann nach und nach immer weiter auch aus den anderen Bundesliga-Teams Spieler aufgekauft haben.
Ein bisschen kommt ja auch dazu, dass diese ganze Awareness zu dem Thema, wie ist eigentlich so ein Verein konstruiert, wer hat da die Mehrheit, wer bezahlt das alles, das hat sich ja auch gesteigert. Ich meine ganz ehrlich, in meiner Jugend, als ich die Cola-Dosen gesammelt habe und dann VfL Wolfsburg-Logo drauf war, da hat mich das einen feuchten Dreck interessiert, ob da irgendwie der VW-Konzern dahinter steht oder nicht, weil ich einfach, hat mich einfach nicht gejuckt. So, und jetzt, glaube ich, haben wir inzwischen einfach eine höhere Sensibilität für diese Themen und damit einher ging dann auch, dass die Leute mal hinterfragt haben, wie ist denn das, wenn du eigentlich als VfL Wolfsburg 40 Millionen Verlust machst? Aha, das gleicht der Mutterkonzern aus. Verstanden. So.
Aber ist nicht sogar der Ruf von Wolfsburg und Leverkusen in Anführungszeichen beschädigt worden, als dann beispielsweise Hoffenheim in die Bundesliga vorgestoßen ist? Ich glaube, ja, weil guter, dann guter ging Call. Die Debatte erst richtig guter los. Call. Denn ich meine zum Beispiel als Bayer 04 Leverkusen, ja, da war Bayer davor und es gab mal Bayer Uerdingen, aber als die im Haberlandstadion gespielt haben oder als Wolfsburg in dem alten Stadion gespielt hat, was immer noch existiert, mit dieser großen Laufbahn und 15.000 da und alles in Ordnung, sehr, sehr bodenständig, oder eben Leverkusen im alten Stadion, alles so ein bisschen, ja, ganz nett, aber die hatten Rudi Völler und ein paar coole Spieler, aber es war jetzt alles nicht so übermäßig aufgepumpt, war das alles, glaube ich, in Ordnung. Dann kam Hoffenheim und RB Leipzig kam ja dann auch relativ kurz danach. Die kamen dann nach oben und plötzlich ging die Debatte los. Okay, das sind diese Plastikvereine. Hoffenheim, Leipzig, Leverkusen und Wolfsburg. Da wurden die alle in einen Topf geworfen miteinander.
Voll, damit das auch nicht so ganz solitär dasteht, diese beiden Vereine. Das stimmt schon. Und man muss gleichermaßen ja auch zugeben, also Leverkusen und Wolfsburg sind ja auch beides Traditionsvereine inzwischen. Also das kann man ja nicht wirklich abstreiten. Also ich meine, Wolfsburg ist damals mit uns, wenn ich uns sage, wissen wir alle und auch Hörerinnen und Hörer, dass ich Hertha BSC meine, zusammen aufgestiegen. Also insofern, da verbindet uns auch ein bisschen was. Also das ist ja jetzt nicht irgendein Retortenverein. Ja, fragwürdige Konstrukte, und da ging es ja dann eben darum, das meine ich mit Sensibilität, wo die Leute angefangen haben zu hinterfragen, wie ist denn das eigentlich mit Mehrheiten, wie ist denn das mit Geld? Ne, so, ist das eigentlich eine Ausnahme von 50 plus 1 oder nicht? Und dann ging es ja noch lustiger weiter, als dann irgendwann Martin Kind gesagt hat, na, wenn die das dürfen, dann will ich das aber auch dürfen. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ohne jetzt der größte Martin Kind-Fan zu sein, da hat er ja auch ein bisschen einen Punkt. Ne? Ich weiß es gar nicht, sind wir echt in so ein echtes Business-Thema hier gerutscht einfach.
Aber da ist auch wieder das Thema, dass eben solche Mäzenaten, die es ja gab, also Kind gab es ja schon lange, es gab auch Rot bei Nürnberg zum Beispiel oder die ganze Wildmoser-Geschichte bei 1860, wo irgendwie so, ne, und eine bei Fortuna Köln damals natürlich erst recht, mit Löhring. Das waren ja immer so Typen gewesen, ich glaube, die fanden viele eher ganz cool, weil die waren sehr farbenfroh, ein bisschen, ne, extrovertiert und Exzentriker auch teilweise. Und ich glaube, das war alles ganz nett. Auch das wurde nicht so stark hinterfragt. Es war eher so eine coole Story und ja, die sind ein bisschen wahnsinnig und keine Ahnung, gerade hier Teppichrot bei Nürnberg, was geht bei dem immer ab? Aber ich glaube nicht, dass da so ein Hass gegen die geschürt wurde von irgendwelchen Seiten, sondern das kam dann auch erst nach und nach mit anderen Elementen. Und bei Bayer Leverkusen ja sowieso, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, in den 80er Jahren und Bayer Leverkusen sei in den 70er Jahren eigentlich etablierter Erstligist, ich glaube, da haben die nicht so viel Hate abbekommen, einfach generell und egal. Und auch Bayer Konzern hat nicht so viel Hate abbekommen. Und auch solche einflussreichen Präsidenten haben in den 90ern oder 2000ern aus meiner Sicht zumindest wahrscheinlich nicht ganz so viel Hate abbekommen, wie dann irgendwie in den 2010ern plötzlich.
Ich gucke mir übrigens gerade die historischen Platzierungen von Wolfsburg an.
Sorry, wenn wir dich gelangweilt haben, Kai.
Ganz interessant. Ja, also macht ihr mal euren Business. Also, Criminal, das interessiert ja keinen. Aber also wusstet ihr, dass die 2006, 2007, zwei Jahre vor der Meisterschaft, waren die noch 15. Und das Jahr davor waren die auch 15. 2005, 2006. Übrigens mal beides mal mit Auge, der alten Wolfsburg-Legende, Klaus Augenthaler. Und dann kam Felix Magath, 2007, 2008, Platz 5 und dann danach Platz 1.
So, aber das interessiert jetzt natürlich die Leute, ne? Keine.
Das war wirklich, also danke für diese Insights.
Von 15 auf 1 in zwei Jahren.
Hat das nicht Borussia Dortmund auch gemacht?
Andersrum.
Ah ja, okay, genau. Ja gut, ist ja wurscht.
Ja, und dann wieder in die andere Richtung. Ne? Die Klopp hat ein paar Jahre gebraucht, aber der hat die auch hochgepumpt, nachdem sie zwischenzeitlich mit Ibi Smolarek und Co. irgendwo 12.
Apropos
waren
Kloppo, ich mache jetzt mal einen Themenwechsel. Nico, wir beide waren ja auf der OMR, ne? Anders als die, Kai war ja auch da, stimmt, wir haben ja ein paar Bier verhaftet. Ich kann es vergessen, wie kommt das denn?
Ja, danke. Sehr lustig. Als ich euch verlassen habe, sah die noch gut aus.
Und Konstantin war aber nicht da. Und
waren wir gut drauf.
Warum sage ich das? Denn es gab ja durchaus auch dieses Jahr bei der OMR, also für euch alle da draußen, die OMR ist quasi das Coachella der Agenturen. So kann man das, glaube ich, beschreiben. Und wer da nicht da war,
nur
und,
ohne Foto, genau,
und ohne Glitzer im Gesicht. Ja. Dafür aber mit einem sehr, sehr wichtigen Badge um den Hals hängend. Ja. Also im Grunde, ich hatte auch richtig Nackenschmerzen, weil man guckt den Leuten ja gar nicht mehr in die Augen, man guckt ihnen ja aufs Badge, um zu wissen, mit wem rede ich hier eigentlich gerade. Ja. Und da haben Nico und ich uns irgendwann gedacht, und das haben wir völlig zurecht gemacht, wir laufen hier nicht wie die Idioten rum und schütteln Hände, wir stellen uns vor dem Bierstand und warten, dass die Leute zu uns kommen. So, und so ist es geschehen. Ne? Wir standen dann irgendwann mit dem lieben Marc, das ist der Sohn von Jürgen Klopp, ja, mit dem wir da die ganze Zeit standen und gequatscht haben. Da kam Kai dazu. Dann haben wir diverse Biere getrunken und haben uns ab und zu auch mal so einen Vortrag angehört, während wir am Bierstand waren. Es gehört auch zur Weit. Warum will ich darauf hinaus? Es gab auch da, ausgerichtet vom FC Bayern München, also eins der wenigen Veranstaltungen, die der FC Bayern macht, die ich gut finde, ein Sports-Dinner. Nico, da haben wir uns ja, glaube ich, das erste Mal in Hamburg da getroffen. Ne? Und da war ja wirklich das Who is Who der deutschen Sportlandschaft. Das kann man, glaube ich, so sagen, oder? Also mein Gefühl war, Patrick Ittrich hat mich reingelassen. Ja? Das war so meine User Experience. Da bin ich über Oliver Bierhoff gestolpert. Dann hat mich noch der Vorstands... Nee, wie heißt der eigentlich? Erik vom HSV?
Geschäftsführer.
Ja, genau. Geschäftsführer ist er.
Sein Name, Erik vom HSV.
Ich wollte wissen, was seine Position ist. Über den bin ich dann auch noch gestolpert. Und dann hat mir dieser komische Sky-Reporter mich gefragt, ob es auch, wie heißt denn der mit den nach hinten gegelten Haaren?
Konstantin Eckner.
Nee. Irgend so ein Sky-Reporter halt. Also nicht der gesagt hat, kannst du mir mal den Tee umrühren? Kennt ihr den noch? Ja. Ehrlich, kennst du es nicht? Ja, Patrick Wasserzieher. Da gibt es diese, kennst du das nicht mit dem Tee?
Nee,
oh Gott, da gibt es so ein Video behind the scenes, wie er da irgendwie sitzt und dann sagt er zu irgendeinem Assi dort, und mit Assi meine ich Abkürzung von Assistent, kannst du mir bitte einmal den Tee umrühren? Und dann sagt er, einmal reicht. Und dann kommt der Typ dahin und dreht ihm den um, während er in seinen Zetteln liest. Also richtig sympathisch. Der hat mich gefragt, ob es da auch alkoholfreien Gin Tonic gibt. Warum wollte ich darauf hinaus?
Was ist ein alkoholfreier Gin Tonic?
Konnte er mir auch nicht beantworten.
Aber ja, um das zu bestätigen, ich fand, das muss man schon sagen, ne? OMR, Ansammlung von Marketeers, und da ist ja sonst auch wirklich viel geballte Kompetenz, da sind große Namen, bam, bam, viel, viel Prominenz, das macht ja diesen Glitzer von dieser ganzen Veranstaltung aus. Dieser Montagabend ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tommy, aber schon auch irgendwie, also wirklich auf eine andere Art und Weise beeindruckend. Vielleicht für Leute, die aus der Fußballbubble oder Sportbubble kommen, andersherum genauso genervt, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an, weil am Ende trifft sich alles am Montagabend in der Bullerei und kommt einmal zusammen. Und ich hatte auch so eine Situation aus, Ich setze mich draußen hin. Ich hatte so einen Tag über Golf gespielt, ein bisschen ziehen und so im Bein. Mach mal so, steh mich so ein bisschen, setzt sich auf einmal Oke Göttlich zu mir und wir reden über das Für und Wider des Abschiedskampfes des SC St. Pauli. Besagter Schiedsrichter kommt von der Seite, schreit mich an, Jonas Bolt setzt sich dazu und dann kommen noch drei andere. Diese Mischung, und das, Leute, versteht mich nicht, es geht nicht ums Flexen, es geht darum, dass es so lustig
Nein,
ist.
Nein, es geht überhaupt nicht ums Flexen. Das nimmt auch keiner so wahr.
Aber Kai.
Nee, mach doch mal Flex mal ein bisschen
wenn,
weiter.
Wenn du, da, wenn du in Lyon bist, während wir einfach Teil dieser Blase sind, ja, das musst du dann auch akzeptieren.
Genau. Und darauf will ich hinaus, dass es ganz interessant ist, wie sie es dann schon schaffen, so eine geballte Masse an Leuten an einen Ort zu bringen. Weil, fragt es auch, wenn da eine Bombe drauf fällt, dann hast du keine Fußballexperten mehr in Deutschland.
Und?
Dann sind sie alle weg. Die waren wirklich alle
man muss,
da.
Man muss sagen, bei aller Kompetenz und so, und es ist auch ein schönes Signal, weil das ist ja für uns vor allem beruflich, jetzt mal, wir reden ja hier auch ab und zu über Business, ein wichtiges Signal. Also dieses ganze Thema Sport ist schon ein sehr, sehr großes in der Marketingwelt. Ich glaube, ein zunehmend größeres. Deswegen haben ja auch Nico und ich auch, führen wir auch Agenturen, die da in dieser Richtung arbeiten. Also wir haben da schon lange dran geglaubt. Ja, wir haben Casper schon gehört, da war er noch in Bielefeld. Ja, so kann man das ungefähr vergleichen. Und trotzdem war mein schönster Moment ein Fan-Moment. Dann stand ich da, na okay, stehen ist vielleicht übertrieben, ist ein starkes Wort, also ich habe versucht zu stehen und bin dann rausgegangen. Und dann stand ich plötzlich draußen neben Haris Tabakovic, ja, der natürlich Fluppe, also unser Haris aus Berlin. Und dann meinte ich zu ihm Glückwunsch zum Klassenerhalt mit Borussia Mönchengladbach. Ich bin übrigens Herr Thaner. Und dann legt er so seine Hand auf meine Schulter und sagt, ich doch auch, Bruder. Und da habe ich kurz geweint. Da bin ich beseelt nach Hause gefahren. Habe mich fahren lassen natürlich. Bin natürlich nicht selber gefahren.
Wo war das? In der Thai-Oase?
Nee, das
oder
war,
wo hat er sich
nee,
das
nee, das war tatsächlich. Das war dort noch. Also in der Bullerei, die dann um 12 auch zugemacht hat. Ja, völlig albern. Ja, weil Sportler natürlich nicht so lange.
Besser
trinken.
Ist es wahrscheinlich, ne? Wenn man mal ehrlich ist.
Komm, jetzt sind wir doch so schön drin. Und wie ging es weiter am nächsten Tag? Wie habt ihr den Fußball so gesehen bei den Online-Marketing-Rockstars?
Und jetzt bin ich raus, weil ich habe dieses Jahr OMR nicht miterlebt.
Ah.
Ich habe nichts mitgekriegt. Ich weiß wirklich gar nichts darüber. Nee, ein Side-Event von meiner Agenturgruppe und ein Haus, in dem ich saß, wo ich im Prinzip nicht rausgekommen bin. Ich bin einmal raus, habe euch getroffen. Ich bin einen anderen Tag noch einmal raus, habe 10 Minuten jemand anders getroffen. Ansonsten habe ich habe gehört, dass Heidi Klum da war. Ich habe mitgekriegt, dass Tom Brady da gewesen sein soll. Aber ich habe nichts davon gesehen. Deswegen kann ich leider die Insights nicht geben. Die muss Tommy liefern, der sich wahrscheinlich 2 Tage lang jeden Vortrag angeguckt hat. So wie wir alle Tommy kennen.
Also ich habe jetzt auch nicht explizit viele Vorträge mitbekommen, so ehrlich will ich sein. Also
irgendeinen mitbekommen?
Ich habe dann sehr, sehr gute Vorträge mitbekommen, nämlich abends auf der Mainstage. Da bin ich dann doch noch geblieben, als Kai dann schon nach Hause gegangen ist und du warst ja eh dann weg, Nico. Mhm. Da war ich beim Vortrag.
Den Oli genau, P-Vortrag, den hast du dir
da
besonders gut angehört.
Da war ich beim Vortrag von SSIO, Sahide und Oli P. Und ich muss sagen, müsste ich mich jetzt entscheiden, welcher war der Beste, dann war es definitiv Oli P. Also ich habe direkt noch vor Ort seine Booking-Agentur gegoogelt, weil den buche ich safe zu meinem 40. Geburtstag. Da gibt es überhaupt keine 2 Meinungen. Der hat dort so abgerissen und das war so richtig Boomer-Party für uns. Da habe ich mich richtig gefreut. Ich habe neben mir so ein paar verstörte junge Mädels gesehen, die überhaupt nicht verstanden, was da passiert, wenn der Flugzeuge in meinem Bauch singt und danach irgendwie Right Said Fred spielt. Aber für mich hat das total Sinn gemacht.
Ja.
Ist auch eins der Highlights im Prinzip. Ich glaube sogar fast jedes Jahr. Ne? Ja. Da sagen wir jedes Jahr eigentlich da und
zu Tom Brady gibt es noch eine lustige Anekdote. Tom Brady, ein guter Freund von mir, der besorgt immer so die ganzen Hollywood-Stars dort bei der OMR. Und Tom Brady hat sich kurzfristig entschieden, dass er in 4 Jahreszeiten Genf wohnen will. Was natürlich bei den Veranstaltern für ein bisschen Irritationen gesorgt hat. Weil gesagt, Moment mal, wir sind ja in Hamburg. Und er sagt, nee, ich finde Genf schöner, ist ein schöner Ausblick, dann müssen wir halt nochmal gucken, dass ich da irgendwo mit meinem Privatjet landen kann. Dann mache ich eben doch nur in and out. So ein bisschen wie Nico eigentlich, man sagen. Ne? Du hast ja auch gedacht. Ich wollte mit euch über eine Sache noch reden, bevor wir hier ins Quatschen kommen. Bevor wir jetzt hier einfach abdriften und einfach nur assoziativ irgendwelche Themen hier reinschmeißen. Mich hat was bewegt letzte Woche. Und zwar, wir haben, das wisst ihr nicht, wir haben eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe. Ja, dort entstehen all diese Thesen und Gedanken. Und Nico, ich glaube Nico war es, oder Kai, da was reingeschickt. Möchte ich das mal vorlesen? Ich bin empört. Fußball ist längst mehr als 90 Minuten und genau darüber reden wir in Brace, der Fußball-, Culture- und Business-Podcast. Wollen die mich verarschen? Was ist das denn? Also, ich sag jetzt auch nicht die Namen, weil ich denen jetzt gar nicht hier Cloud geben will, ja? Und und Gäste blicken ab sofort wöchentlich hinter die Kulissen des Sports an der Schnittstelle von Popkultur, Mode, Medien und Milliardenbusiness. Da habe ich mir kurz in den Mund gebrochen, als ich das gelesen habe. Also,
hey, hallo. Das ist, wie bist
na,
du
das
denn?
Ist ja wohl, also, das ist ja, ist das schon urheberrechtlich relevant? Das ist doch wohl die Frage.
Ja, das frage ich mich auch. Und vor allen Dingen mit dieser, und dann gucken wir uns diese destruktive Kai-Rippe-Haltung an, der hier keinen Bock mehr auf gar nichts hat und im Prinzip viel zu müde ist, um mit uns Podcasts aufzunehmen. Und wenn dann nächsten
über den Kurzi, ich bin kurz vor der Auswechslung. Also.
Nee, ich glaube, oder der Verschwörungstheoretiker in mir sagt, vielleicht ist Kai auch Minoritätseigner von dem anderen Podcast-Format.
Wollte ich gerade sagen, das ist Kai.
Ja, das kann ich auch sagen.
Das Format.
Ah, ja. Weißt du, der ist der Erste, der das Boot verlässt.
Und sein großer Masterplan, pass auf, den anderen Podcast, den rocke ich richtig runter. Ich mache jetzt immer so ein Quiz am Anfang, eine halbe Stunde lang.
Genau, so 45 Minuten.
Und da hört kein Mensch mehr zu. Und dann über.
Und dann lass mal über den Klassenerhalt reden.
Kai.
Nee, lass mal über, was wollen wir über Tiere und Fußball reden, ne?
Ja, da bin ich ja nicht angekommen. Das habe ich ja schon freiwillig zurückgezogen.
Es war ein Rohkrepierer. Aber ich finde interessant, es gibt ja immer so zwei Möglichkeiten, mit Konkurrenz umzugehen. Die einen sagen, ich ignoriere das und mir ist alles egal. Tommy ist eher so einer, der schaltet dann direkt einen Werbespot gegen die Konkurrenz. Ist ja auch eine Möglichkeit.
Ich will nur sagen, also ich habe da nur Schlechtes gehört, auch über die persönlich. Auch im privaten Umfeld, die beiden Jungs, das scheinen ganz, ganz üble Typen zu sein.
Du hast doch nie was von denen gehört zum Vorfeld.
Nein, also ich finde grundsätzlich beweist das ja nur, dass wir ein gutes Gespür hatten für diese Nische. Ja? Und wie sagt der Chinese, Kopie ist die höchste Form der Anerkennung. Ja? So würde ich das Thema behandeln. Also hört alle gern mal rein an die meine lieben Kollegen von Brace. Ich habe es noch nicht gemacht, aber vielleicht sollten wir mal.
Um es mit dem Breaker zu sagen.
Nico, das ist ein Podcast.
Ach so, Mist, das habe ich vergessen. Nicht. Aber es ist ja ein Videopodcast. Ja,
Noch nicht ganz.
Weil Kai Rippe hat keine vernünftige
Kamera. Weil Kai hat noch seine Logitech von 1998 hier als Kamera.
Aber Kai, hast du wenigstens noch ein Thema, worüber was du sprechen möchtest? Ich übergebe dir das heute hier.
Überhaupt nicht.
Doch, hau mal eins raus. Nimm mal das nächste Thema. Such dir mal ein Thema raus.
Nochmal Freaks gibt's ja mit Schuld.
Tatsächlich nicht so viel bewegt diese Woche. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir das OMR-Thema noch verlängern können mit euren Treffen mit diversen Stars oder so. Aber
ja, das habe ich ja versucht anzusetzen, aber dann hast du mich weggebissen.
Nee, aber dann hole ich dich nochmal rein. Also ist denn bei Serviceplan Culture, wer hat sich da so die Tür in die Hand gegeben? War Gianni da? Also,
da kann ich nicht drüber reden, das ist alles Geschäftsgeheimnis.
Okay.
Naja, also muss schon mit einem anderen Thema kommen jetzt hier.
Dann lass uns auch ein bisschen über die SV Elversberg sprechen.
So, ne? Also man kann.
Aber da würde mich schon mal interessieren. Ja, da würde mich mal interessieren, eure Meinung dazu. Also das mache ich jetzt mit aller weniger Häme, wie es nur geht, todernst. Elversberg gegen Heidenheim. Bundesligaspiel. Was löst das in euch aus? Und Kai, jetzt red mir nicht, jetzt versucht die Antwort darauf nicht mit irgendwelchen, keine Ahnung, mit irgendwelchen Geschäftsblicken. Sag mal, Elversberg-Heidenheim, fahren wir da hin zusammen alle? Alle vier?
Gab's ja schon das Duell letztes Jahr in der Relegation, ne?
In der Bundesliga, Bundesligaspieltag.
Ja,
Samstag 15:30 Uhr. Elversberg gegen Heidenheim, fahren wir da hin?
Naja, also man muss ja dann erstmal sagen, dass die offensichtlich ganz gute Arbeit machen. Also Heidenheim, finde ich, hat sich ja schon jetzt in alle Herzen gespielt und Frank Schmidt ist ja wohl eine Sensation. Über Elversberg weiß ich fairerweise noch nicht so viel. Ich beobachte das auch die ganze Zeit. Man weiß auch, dass da, wie heißen die, Ursa Farm/Hülo, da der große der große Geldgeber, weiß nicht ob so ganz, ob das stimmt, aber zumindest
sind der Geldgeber, Stadionname etc.
Genau. Ja. Hülo vorne auf der Trikotbrust.
Stadionname Ursa-Farm. Ja. An der Kaiserlinde im Übrigen, bester Stadionname im Profifußball.
Ja, aber kurz zur Einordnung, sorry, Kai, für die Unterbrechung. Also ja, da gibt es einen Geldgeber, ja, der kommt aus der Pharma, ich glaube auch aus der Region. Zur Wahrheit gehört aber auch Spieleretat knapp 28 Millionen, Spieleretat Hertha BSC knapp 63 Millionen. Ne? Also es ist nicht so, dass die sich da den Erfolg gekauft hätten, sondern die arbeiten einfach sehr, sehr gut.
Genau, das glaube ich auch. Also das, so nimmt man die ja auch wahr, dass die exzellent mit ihrem Geld umgehen. Das war doch auch da, wo Nils Ole Boog herkam, ne? Der jetzt zu Dortmund gegangen ist.
Yep.
Und das ist ja doch schon auch ein Gütesiegel, wenn der Serienvizemeister im Prinzip den Sportdirektor übernimmt. Das ist ja schon krass, finde ich. Das ist halt die Realität, ne? Also wenn an Traditionsvereinen mit Unterhalt schlecht gearbeitet wird, dass man dann halt von gut strukturierten, professionell arbeitenden Vereinen wie Heidenheim und Elversberg, Paderborn ja am Ende auch, klar ist vielleicht ein bisschen größer, aber ist ja schon noch weit weg von den anderen Traditionalisten, dass die dann irgendwann in die Kerbe reingehen und nach oben gehen, und das haben sie sich dann ja auch irgendwo verdient.
Spielen guten Fußball, Elversberg, auch wenn sie jetzt am Wochenende auf die Mütze bekommen haben, aber mit einem vergleichsweise nur durchschnittlich talentierten Kader und einigen Leihspielern wie Ferrei und so weiter, spielen die eigentlich schon ganz geilen Fußball, und Vincent Wagner gehört auch die Zukunft, weil er ist ein sehr, sehr kreativer und sehr entspannter Trainer.
Aber wie können die am 33. Spieltag so auf die Mitte, war das bei der Fortuna? Ja, ne?
Ja, weil Itten also, nochmal heiß gelaufen ist. Letztes Spiel von Cedric Itten,
sorry, und das nochmal heiß gelaufen. Also, da ist ja auch irgendwie wieder die Craziness und auch irgendwie die Geilheit der zweiten Liga. Und wird da ja offenbar, dass dann der Zweite auf einmal gegen den Abstiegskandidaten voll unter die Räder kommt. Ne?
Aber in der Woche zuvor macht Elversberg Paderborn im Topspiel komplett nass, weil die Führungshalbzeitpause 4-0, ja. Jeder lange Ball hinter Paderborns Endverteidigung war quasi ein Treffer. Also insofern ist auch da ein bisschen crazy gewesen, ja. Im Duell Wagner gegen Kettemann. Und dann,
aber ich glaube,
Elversberg hat eben nicht so den starken Kader, muss man sagen. Also die haben so Spieler, Kapitän Pinker zum Beispiel, sind jetzt nicht die krassen talentiertesten, aber es ist wirklich mehr die Trainerarbeit, die entscheidend ist. Und David Mokwa, das ist ja der Nachfolger von Ednu Talib, der trifft jetzt auch selten. Ne? Der ist zur Winterpause ja gekommen von Hoffenheim, ist jetzt auch kein richtiger Goalgetter, und trotzdem schaffen die es mit ein paar guten Spielern und einem sehr, sehr guten System dann eventuell
aufzusteigen. Aber das ist ja das Geheimnis. Ist, ne? Also die haben ja ihren Trainer verloren, ihren Top-Torschützen und noch einige andere und können trotzdem nahtlos weitermachen, und das zeigt halt einfach, okay, da gibt es halt ein System, ja? Und wir finden halt Spieler, die diese Lücken schließen können, und wir sind nicht abhängig von, ich schiele da nach Berlin-Westend, von Einzelleistungen oder individueller Qualität, sondern hier spielt halt das Team. Ja, und das muss man schon sagen.
Oder du hast eben auch so Spieler, weißt du, zum Beispiel Lukas Petkov, den die auf der rechten Seite haben, ne? Du hast eben einfach so Spieler mit so besonderen Fähigkeiten. Also Petkov ist ja nicht der Schnellste, das ist nicht der Trippelstärkste, aber der hat einen super Schuss und er findet immer eine Schussbahn irgendwie. Also das sind so Typen, die dann vielleicht bei anderen Vereinen ein bisschen durchs Raster fallen, weil dann sich denken, ah ja, aber irgendwie, weißt du, hat jetzt nicht die besten athletischen Werte oder hat jetzt nicht so, ne, diese Ausnahmefähigkeiten irgendwie, wollen schnelleren Spieler, wir wollen irgendwie einer, der im 1 gegen 1 stärker ist. Und Elversberg denkt sich, ja, wir brauchen aber einfach nur einen Außenspieler auf der Bahn, der in Abschlussposition kommt und mit seinem Hammer da aus 15 Meter drauf fällt. Okay, nehmen wir so den eben. Also das ist manchmal ein bisschen simpler, als vielleicht manche andere Vereine das denken.
Ja, ich finde ehrlich, du sagst aber was richtig Schönes, weil die Frage dessen zu stellen, warum das eigentlich immer funktioniert, ist wahrscheinlich so simpel, wie sie nur sein kann, und hält ja schon dem Rest des Fußballs so ein bisschen noch den Spiegel vor die Augen. Ne? Ich gucke mir nur meine eigenen Bremer an, wie die in eine Bundesliga-Saison gegangen sind. Wir gucken uns härter und schön, wenn ich ein bisschen drauf rumreite, aber es ist nur mal das Gesicht, was ich hier jetzt gerade habe, und die Flagge da im Hintergrund. Guck mir das an, wie die einen Kader zusammenstellen. Hannover 96 hat ja direkte Konkurrenz, wie die in eine Zweitliga-Saison gehen, mit was für einer Kaderstruktur, mit einem Trainer, mit einem Spielsystem, das erstmal braucht, bis es sich und den Kader findet. Und Elversberg scheint die einfachste Currywurst-Pommes-Situation der Welt zu sein, womit du im Zweifel einfach in die erste Liga aufsteigen kannst. Und das finde ich irgendwie daran so faszinierend, weil einen richtigen Schlüssel, bisher mit allen, mit denen ich bisher drüber gesprochen habe, die erklären mir das immer an ein paar Punkten und trotzdem fühlt es sich an wie, ja, ist jetzt noch trotzdem kein Grund, warum Elversberg jetzt in die Bundesliga aufsteigt. Ich habe eine These.
Aber das ist ja auch das Modell Heidenheim gewesen. Ne? Ich meine, Heidenheim spielt ja, gefühlt genau. seit 10 Jahren mit der identischen Viererkette. Ja. Also ja. Mainka und Gimba, die spielen da schon, da war die deutsche Einheit noch nicht mal durch. Ne? Da war Heidenheim noch in Westdeutschland gelegen.
Aber irgendwie ist das doch geil und irgendwie Armutszeugnis für den kompletten Fußball in Deutschland.
Ich glaube, was du halt bei weder Heidenheim noch Elversberg hast, ist dieses Ganze drumherum. Du hast halt nicht diese Medienlandschaft, du hast nicht 1000 irgendwelche Seilschaften, die seit Jahrzehnten bestehen und hier und da, sondern da kann man einfach in Ruhe arbeiten. So, und ich glaube, das macht schon einen Riesenunterschied, wenn du einfach in Ruhe arbeiten kannst und wenn sich vielleicht sogar der Bessere nach dem Leistungsprinzip durchsetzt, wenn das vielleicht auch noch gegeben ist, denn das ist ja offensichtlich nicht immer der Fall, dann kann da schon was Gutes bei rauskommen. Insofern.
Was sicherlich für die Teams auch immer gut ist, die Spieler kriegen auch nicht ständig irgendwelche Anfragen von irgendwelchen Sponsoren, Medien, whatever. Also das ist, glaube ich, weißt du, weil du bist ja relativ in der Provinz. Ich meine, was gibt es da? Eine Lokalzeitung und eventuell irgendwie einen Bayerischen Rundfunk oder jetzt einen Saarländischen Rundfunk bei Elversberg oder so.
Tommy, stell dir mal vor, Sponsoranfrage für Spielernutzung für in Elversberg. Ja. Was machst du dann mit den Spielern?
Aber okay, dann kurze Quizfrage an euch. Das mache ich mal ein Quiz. Nils Ole Boog, für welchen Verein hat der 7 oder 8 Jahre lang gespielt?
LRA.
Nee.
Ich tippe für die Hertha.
Nee. Aber vor allem gespielt, zusammen mit Marco Reus und Kevin Großkreuz.
Nee. Die SVW in Wiesbaden.
Das war aber
Aalen. Ja, da war auch mal, das stimmt. Und ist ja jetzt...
Mit Reus zusammen, das ist ja die Zeit.
Ist ja jetzt quasi kurz davor, mir meinen absoluten Lieblingsspieler wegzukaufen und nach Dortmund zu holen, Kenneth Eichhorn. Der jetzt, und das jetzt darf ich das auch mal sagen, weil wir sonst so wenig über Hertha sprechen... Der jüngste Torschütze der zweiten Liga aller Zeiten ist. Ne? Hat ja jetzt gegen Greuther Fürth, die offensichtlich überhaupt gar keinen Bock auf die zweite Liga mehr haben, getroffen.
Hast du das Spiel, was ja, im Stadion?
Hast du das Spiel Stadion.
Geguckt? Wenn ich Fürth wäre, ne?
Ja, also das muss man, also als Fürth-Fan hätte ich gesagt, sag mal, Leute, in Überzahl, wie viel? 60 Minuten lang gefühlt? Keine Ahnung, nee, 40 Minuten.
Footcoil macht 17 Hütten in der Saison und was hat er da gemacht?
Und da ist mir dann aber, wir haben auch ein paar Spieler verabschiedet, das war ganz witzig. Also wir haben Toni Leistner verabschiedet, der bei uns keinen weiteren Vertrag bekommt. Der hat sich zumindest mal hinreißen lassen, nach dem Spiel zu sagen, Berlin ist blau-weiß. Wenn er eins in den 3 Jahren gelernt hat, dann Berlin ist blau-weiß. Fun Fact. Er wurde von unseren Ultras ja extrem abgelehnt, weil er kurz vorm Derby, nämlich Union gegen Hertha, gesagt hat, Berlin ist rot-weiß, weiß-rot, rot-weiß, wie auch immer. Das kam natürlich super an. Ist auch so ein People-Pleaser, ne? Also, brauchst ja nur einmal sagen, dann jubeln alle. Sehr viele salzige Unioner im Internet, kann man auch gerne mal nachlesen. Und wir haben Anthony Brooks verabschiedet. Ich glaube, der größte Arbeitszeitbetrüger in der Geschichte des Fußballs, der 2 Jahre bei uns unter Vertrag stand, 3 Minuten gespielt hat und in diesen 3 Minuten ein Gegentor verschuldet hat.
Das muss ja, gegen Bochum, oder? War das nicht also, das Ding? Ja,
tut mir so leid, hätte so eine schöne Story werden können. Ich glaube, ist auch ein guter Typ und ist natürlich total bitter für ihn persönlich, aber so von außen betrachtet denkt man, ob das so ein guter Transfer war.
Ja gut, das Ding war aber auch gewesen bei John Brooks, der kam ja rein in dem Spiel gegen Bochum, genau wo hinten raus, wieder mal gegen Bochum irgendwie in der Nachspielzeit oder kurz vor Ende dann ein Tor gefallen ist, wie damals beim Abstieg und da hat er sich nicht gleich wieder verletzt, der war doch direkt danach wieder verletzt raus.
Naja, wo kommen wir denn da hin?
Ja, okay, alles
klar. Kann ich nicht noch ewig weitermachen.
Also das ist der Fonzie Davies quasi, so, der zweite
Diego
Bundesliga.
Diego Demme, den haben wir auch verabschiedet, der jetzt gesagt hat, wenn da nochmal ein gutes Angebot kommt, dann hänge ich noch ein Jahr dran. Ich kann euch allen nur sagen, macht's nicht. Da ist der Name größer.
Die alte Neapel-Legende.
Ja, also was haben wir uns gefreut jahrelang auf Diego Demme. Der war auch im Grunde, dem war immer schwindelig. Der hatte irgendwie mal einen Zusammenprall. Und man kann nicht richtig sagen, warum, aber der hatte immer Schwindel. Der hat auch nie gespielt. Der ist jetzt auch weg. Also da kommt auch einiges zusammen. So, ich will euch nicht langweilen mit meinen Hertha.
Aber wenn wir hier... Aber eine Frage habe ich da, wenn wir unter uns sind. Fabi Rehse, was glaubst du, bleibt oder geht?
Ich glaube, er würde gehen. Ich glaube aber, er hat gar nicht den Markt, wie alle denken.
Hat er auch nicht.
Denn er verdient Erstliga-Geld bei uns. Das gehört auch zur Wahrheit. Und ich glaube, für die erste Liga ist er auch nicht mehr schnell genug. Er hat da einiges an Spritzigkeit eingebüßt. Ein bisschen wird ja gemunkelt, dass er in seiner Verletzungspause ein bisschen zu viel Masse trainiert hat. Er hat auch schon ein ganz schönes Kreuz. Das tut ja auch nicht jedem gut, gerade für Spritzigkeit und Schnelligkeit. Und also, ich will jetzt mal sehen, dass irgendein Augsburg oder Gladbach oder wie auch immer dem 2 Mille im Jahr zahlt, dafür, dass der sich dann da auf die Bank setzt und in irgendeiner Stadt lebt, die so groß ist wie sein Bezirk, in dem er gerade lebt. Also, weiß ich nicht.
Zumal eben er so eine komische Position hat, weil man müsste ihn ja eigentlich dann als Stürmer kaufen, aber er ist kein richtiger Stürmer. Und für die Außenbahn gibt es dann doch andere. Also wenn jetzt zum Beispiel Gladbach bist oder so, hast du Hack, klar, da war jetzt länger verletzt, hast du Honorar und dann plötzlich Rehse, wie soll der die dann verdrängen? Auf der Seite. Und man darf ja nicht vergessen, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Also ich meine, er nähert sich der 30 langsam.
Also es könnte ein Werder-Transfer werden. Wir holen Duxi zurück und zusammen mit Fabi Rehse und vielleicht Fülle. Also die hässlichen Vögel und der schöne Fabi. Das wäre doch eigentlich ein ganz geiles Triumvirat.
Ja, Lücke kommt, das ist fix.
Das ist safe, ne?
Mit ziemlich sicher, ja.
Wir haben wieder einen Sportinvalide, den er dann ranholt. Stark.
Ja, aber
ey, Duxi kommt auch, oder?
Nee, der ist in Birmingham gut aufgehoben da.
Ja,
ihr holt ja relativ sicher unseren Linksverteidiger Kabownik.
Nee, ist noch nicht sicher. Ich habe heute gelesen, nicht sicher.
Aber das sind dann 3 Herthaner innerhalb von kürzester Zeit, die geholt
Also wir
werden,
müssen uns dem anderen nähern. Wer ist denn wirklich kurz vor Sportinvalidität im Sturm? Also welcher kann gerade noch laufen?
Was mit Groning?
Kai Rippe.
Und so eine Nähe, das ist ja die Spezialität von Fritz Meier, die beiden Chefstrategen, immer möglichst die zu leihen, die gar nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass ihr nochmal Edin Dzeko von Schalke holt.
Mit einem 4-Jahres-Vertrag.
Und einer gebrochenen Schulter, das reicht immer noch.
Aber das wäre gut.
Aber bei uns gibt es ein lustiges Gerücht und da muss man wirklich auch einmal kurz die Fanbrille absetzen. Linus Gechter, ja, auch U-Nationalspieler, wirklich auch eigentlich ein hervorragender Fußballer, wird beobachtet von Como. Und da muss ich doch einfach mal ganz kurz die Fanbrille absetzen, zu Linus gehen, ihn schütteln und sagen, da gehst du natürlich hin, du Trottel. Willst du mich verarschen? Da machen andere Urlaub. Du kannst unter Fabregas trainieren. Vorne im Sturm steht Morata. Du bist auch ein Champions-League-Aspirant, wenn ich das richtig sehe, inzwischen in der Serie A. Also
ich kannst du dann mit Kempf schön eine WG aufmachen.
Kempfi, ja, Mock, wie wir ihn genannt haben. Marc-Oliver Kempf, Mock, mit Mock zusammen einfach schön am Wasser sitzen, Espresso schlürfen, ab und zu trainieren und dann gegen andere Serie A-Clubs spielen. Also wie geil kann ein Fußballerleben sein? Das musst du machen. Linus, falls du das hörst und ich bin relativ sicher, das wirst du nicht, bitte mach das.
Wer soll denn Hertha noch verlassen? Was mit alle Seguin? Gehen, ich habe gehört, der ist auch sehr Seguin kontrovers. Bleibt.
Alle gehen, wir werden Lukas Schüler behalten, der hat wirklich keinen Markt. Kabownik, nicht Kabownik, sondern Kovnatski, den können wir schön wieder haben, den nehmen wir nicht. Der kommt nämlich auch zurück.
Ja, der kommt zurück zum SVW.
Absolut.
Stimmt.
So.
Was ist mit Cuisance?
Cuisance bleibt, glaube ich. Der hat geschrieben auf Instagram.
Ah.
Also jetzt übrigens an alle da draußen, ihr könnt jetzt ausschalten. Für die Hertha-Fans, ihr könnt uns noch weiterhören. Der hat geschrieben auf Instagram, see you next season. Also das klingt für mich, entweder, dass er nicht...
Weil er dann für Kaiserslautern...
Ja, genau. Also einmal kommt er ja noch mal ins Stadion.
Ja. Aber das ist eh interessant. Ich finde so, wenn man ins Mittelfeld der Herthaner schaut, und das ist ja nicht der einzige Fall, ist dann immer so ein Who is Who von interessanten Mittelfeldspielern von vor 5 Jahren. So Sessa,
ja, aber
Seguin,
auch Sessa gegen Bayern noch getroffen für Heidenheim. Also es ist ja so, und das könnt ihr nicht wissen, bei uns gibt es den Fluch der Schranke. Das ist die Schranke an der Hans-Braun-Straße. Wenn man diese Schranke passiert, kommt man aufs Gelände von Hertha BSC. Und genau dort an der Schranke geben alle ihre Fähigkeiten ab. Ja, also wir haben noch jeden auf unser Niveau runterbekommen. Die können alles zerballern. Bestes Beispiel, Arthur Wichniarek. In dem Moment, wo er unser Trikot angezogen hat, hat er keinen Ball mehr getroffen. Mein guter Freund Lukas würde sagen, der hat noch nicht mal mehr Freunde getroffen. Ja, so schlecht war der bei uns. Und an dieser Schranke geben alle alles ab. Also das ist verbrieft. Außer, glaube ich, Cousins, der ist bei uns noch mal ein bisschen aufgeblüht.
Und Ibrahim Maser.
Ja gut, Maser. Fußballgott.
Na, der ist stark. Der ist einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga.
Absolut, Man City will den holen. Und dort ist nämlich auch unser anderer Nachwuchstrainer, den wir nicht haben wollten, dafür Christian Ferl für 400.000 Euro geholt haben, nämlich Oliver Reis, von dem Pep Guardiola sagt, eines der größten Trainertalente, die er je erlebt hat. Herzlich willkommen in der Gefühlswelt eines Herthaners.
Dass ihr aber auch so ein Händchen habt.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch eine geile Therapiestunde gerade.
Herrlich.
Wollen wir eigentlich noch irgendwie das Bundesliga-Finale auch schon und die Aufsteiger zweite Liga tippen oder lassen wir das sein? Das könnten
ja,
wir
komm.
Dann.
Hau raus, Kai, sag mal.
Also ich tippe Relegation, erste Liga in die zwei. Ich sag Heidenheim, zieht noch an Wob und Pauli vorbei. Wob und Pauli gehen runter. Und die spielen dann, also hochgeben, nehmen S04, wird Elversberg hochgehen und Hannover geht in die Relegation und Paderborn ist der weinende Vierte. Und jetzt müssen wir den Absteiger aus der zweiten Liga noch tippen, ne?
Weil da hat sich Düsseldorf wieder ein bisschen rehabilitiert. Münster ist natürlich abgestiegen, wie wir wissen.
Ja, und Futkoi wird der Torschützenkönig mit Abstieg.
Komm, wir machen eine erste, zweite Liga, Nico. Was tippst du?
Das ist echt unfair. Ich werde im Stadion sein, ne? Also
Heidenheim gegen Mainz, nee, guckst du dir an?
Ja, genau. und natürlich will ich, dass St. Pauli das gewinnt. Aber ich glaube, ich mach den Hot-Take, St. Pauli schlägt Wolfsburg und steigt trotzdem ab, weil Heidenheim gewinnt.
Ich glaube,
und Heidenheim
ach so, doch, spielt, stimmt, geht. Krass,
und
stimmt.
Heidenheim spielt dann in der Relegation gegen... Vielleicht sogar, also sagen wir so, Elversberg gegen Preußen Münster. Wenn Elversberg das verzockt, dann haben sie es und dann, ne, das, also die werden es nicht verzocken. Also wird Elversberg aufsteigen. Und dann ist es Hannover in der Relegation und das finde ich halt langweilig. Deswegen würde ich mir eigentlich, also St. Pauli gegen Hannover oder auch zur Not Wolfsburg gegen Hannover ist schon die geilere Relegation als Heidenheim.
Und Paderborn weinender Vierter.
Ja, ja, Paderborn die ist eh schon mehr oder weniger weg. Also, oder nicht,
ja.
Also nicht, aber irgendwie haben die diese scheiß Position,
naja,
weil zwei
also
vor denen müssten verlieren.
Also Platz 2, 3 und 4 haben alle 59 Punkte. Also weg sind die nicht.
Ja, aber vor denen müssten, aber einer von beiden müsste vorn verlieren. Ich denke, also Elversberg gewinnt eh und ich glaube, Hannover wird auch siegen gegen, ich glaube, Nürnberg ist das, ja. Zu Hause. Also die müssten ja dann darauf hoffen, dass irgendjemand verliert, weil die vom Torverhältnis her.
Paderborn in Darmstadt, ne?
Ja, Darmstadt, ja, aber unter Kohfeldt auch jetzt seit Wochen schlecht.
Ja, die Konstellation in der zweiten Liga oben ist nicht so spannend, wie es das Tableau macht, glaube ich. Also zwar hat Elversberg verloren, aber die werden sich alle zusammenreißen, dann werden sie zu Hause gegen den Absteiger Preußen Münster gewinnen und dann sind sie aufgestiegen. Und ich gehe davon, das ist so ein Spiel, das nach 15 Minuten erledigt ist.
Aber wäre Wolfsburg
ist,
gegen Hannover Relegation eigentlich ein Derby? Ist das ein Derby, Wolfsburg-Hannover?
Das sehen die Hannoveraner nicht so.
Nee, das nee. Derby ist gegen Braunschweig. Ja. Also aus Wolfsburg-Sicht ist es ein Derby, aus Hannover-Sicht mutmaßlich nicht.
Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding mittlerweile, wie das Rhein-Derby, wo auch die Kölner jahrelang gesagt haben, das Rhein-Derby ist irgendwie gegen Gladbach. Ja. Und mittlerweile, weißt du, wenn sie gegen Leverkusen spielt, ist es auch irgendwie Rhein-Derby. Also aber ich glaube, man würde es dann schon zum Derby hochchassen. Also, was ist denn im Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga?
Aber nur
Bielefeld,
ganz kurz, Sir, ja. Entschuldige, Konstantin, die Unterbrechung. Nico, du wolltest das auch gerade sagen. Pauli, Hannover ist eigentlich geil beefig, weil Hannover ist ja von der Fanszene auch HSV.
Ja, genau, das würden auch auf jeden Fall bedeuten, dass da, also ich glaube, also für uns Fußballfans ist, glaube ich, St. Pauli gegen Hannover das geilste ja. an Optionen in der Relegation, weil das halt dazu führen wird, dass richtig Fan-Massen,
ja.
dann werden die Bremer wahrscheinlich auch die St. Paulianer unterstützen und der HSV unterstützt Hannover 96 und so, dann ist der komplette Norden da quasi in Bewegung
aber es
wegen
ist richtig.
Zwei
Relegationsspielen. Also dann hast du wahrscheinlich wirklich, da hast du die Werder-Ultras in der Pauli-Kurve und die HSV-Ultras in der 96-Kurve, das ist wirklich ganz interessant. Das könnte man sich wirklich angucken, ne?
Ja.
Aber auch der Abstiegskampf zweite Bundesliga nicht uninteressant, denn bis zum 12. hoch sind die Vereine nicht gerettet, können noch zumindest auf Relegationsplatz runterrutschen. Also das Magdeburg als 12. ist nicht gerettet und dann droht ja die Relegation mit Duisburg. Bielefeld spielt gegen Hertha, also automatischer Sieg am 34. Spieltag, würde ich sagen.
Ja, Bielefeld ist durch, würde ich sagen. Oh.
Nicht diesen 16.
Ja, das Spiel gegen Hertha.
Aber Düsseldorf trifft eben auf Fürth. Also das heißt Fürth-Düsseldorf. Düsseldorf ohne Cedric Itten, auch nicht so ohne. Und Braunschweig spielt an dem Spieltag auch noch, muss ich auch noch irgendwas reisen, denn die spielen auswärts auf Schalke.
Fürth-Düsseldorf ist eine geile Kombo.
Ich würde
ne?
Düsseldorf ja so eine Relegation gönnen, wo sie kurz davor sind, noch gegen das Duisburg. Tor zu machen. Und dann stürmen einfach alle Fans aufs Feld. Und völlig regelwidrig kommen sie dann doch nicht mehr weiter. Das wäre doch vielleicht ein schöner Full-Circle-Moment.
Die Dramaturgie könnte schon schön sein. Stell dir mal vor, Düsseldorf verliert gegen Fürth so mit 2-0 und bleibt deshalb trotzdem quasi vor Fürth und wird 16. und muss in die Relegation.
Was auch interessant ist, wenn ich hier drauf schaue, die Wettquoten Braunschweig auf Schalke, Braunschweiger Sieg 4,0 gegen Schalke, die schon Meister sind.
Die sind schon besoffen seit zwei Wochen.
die sind so alle hacke dicht. Warum siegt da nicht Braunschweig?
Aber da wird die Meisterschale übergeben. Ich glaube schon, dass das für Braunschweig bitter wird.
Kann sein. Ja, aber es gibt auch schon so Teams, die dann richtig abschenken. Ne? Also ich weiß nicht so ganz genau. Karlsruhe-Bochum ist auch das Duell, wo es, also das hat, glaube ich, eine Einschaltquote 5 Leute.
Ja, ich glaube, so Magdeburg-Dresden, die werden das beide schon irgendwie machen, mit, aufgrund der Konstellation unter ihnen, ne, mit 2 Heimspielen. So, der Osten bleibt drin.
Und Cottbus kommt ja eventuell hoch mit Pele Wollitz.
Ja.
Tommy, jetzt musst du, glaube ich, noch tippen, oder?
Ja, mir ist das alles egal. Also ich muss ehrlich sagen, und deswegen distanziere ich mich von dem Tipp und damit will ich auch zumachen heute. Ich freue mich ausnahmsweise mal auf eine ausgiebige Sommerpause, ja, ein bisschen Abstand zu dieser ganzen Scheiße gewinnen und ein bisschen WM gucken.
Also du weißt, dass wir ein wöchentliches WM-Format machen.
Nee, also WM ist ja wieder in Ordnung, ist ja was anderes. Aber diese triste Liga-Alltag, das kann ich gerade nicht mehr und deswegen freue ich mich auf diese extensive Sommerpause mit ein paar geilen WM-Spielen und dem nächsten Weltmeister 2026 der deutschen Nationalmannschaft, dem geilsten Club der Welt. So. Da habt ihr nämlich nichts mehr dagegen zu sagen.
Ja, wir sind schockiert von dem Tipp, dass Deutschland Weltmeister wird.
Naja.
Guckt ihr WM? Ganz kurz mal, die Frage muss ich noch mal stellen. Entschuldigung, Konstantin, ich weiß, Mikrofon und so. WM, ne?
Kenne ich.
8 Wochen lang, nachts um 3 irgendwelche Spiele.
Das ist verkürzt dargestellt.
Wir werden trotzdem drüber reden, natürlich, ne? Also das heißt, schön, ich gucke in die Augen, die müden, leeren Augen von Kai Rippe, die ihr in einem potenziellen Videoformat jetzt alle sehen würdet, diese Leere, die mich da anstarrt, aber schon regelmäßig auch während der WM versuchen, eine Folge zu machen, ne? Da sind wir uns einig, oder Kai?
Ich hätte ultra Bock drauf.
Jeden Tag?
Nee, nicht jeden Tag, aber wir machen...
Also ihr könnt mich dann immer erreichen, ich bin die meiste Zeit in New York City, wenn ich nicht in Deutschland bin.
Gossip.
Und ihr könnt
dann
mich dann...
Gossip und so Background.
Da, natürlich, es gibt ja auch das German House of Soccer, wo man sich auch dann niederlassen kann. Ansonsten, ihr könnt mich auch catchen dann. TalkSport macht im World Trade, im 4 World Trade Center, machen die eine Show oben, Wolkenkratzer, mega geil, da bin ich dann immer. Und,
warum bist du drüben, was machst du da?
Ich bin einer der akkreditierten deutschen Journalisten, also habe ich jetzt Zugang zu den Spielen. Ich gehe dann zu den Deutschlandspielen. OnlyFans-Format mache ich auch noch aus New York dann, Manhattan.
Nee, lass doch mal kurz ernst. Ich meine, du tust das ja so ab. Einer aus unserer Runde ist offiziell bei der WM akkreditiert. Worüber? Wofür? Was hast du gemacht? Also machst du auch was oder ist es einfach nur Akkreditierung?
Also bei mir steht Medium mein Name, ich weiß es nicht. Ich bin da, ich mache ein bisschen was für die BBC, ein bisschen was für Talksport, ein bisschen was für ein paar deutsche Medien und ansonsten genieße ich einfach das Dasein in den USA. Ich meine.
Und wie machst du das? Da würde mich mal interessieren, wo du unterkommst zum Beispiel. Wie lange bist du drüben?
Ich bin einmal 5 Tage, dann bin ich mal kurz in Deutschland für eine TV-Sendung hier, dann bin ich wieder 5 Tage und dann kommt es darauf an, wo die deutsche Mannschaft spielt, ne? Weil dann kann ich noch nicht planen, weil wenn Deutschland Erster wird, spielen zum Beispiel dann 16. Achtelfinale in Boston, dann spielen sie in Philadelphia Achtelfinale, dann wieder in Boston Viertelfinale und dann in Arlington meines Wissens Halbfinale. Wenn natürlich Deutschland Zweiter werden sollte, würde sich der ganze Spielplan ändern, deswegen kannst du da noch nicht planen, wo du dann hinfliegst, weil dann würden sie andere Spielorte haben, ansonsten würden sie immer an der Ostküste bleiben. Also erstmal Gruppenphase, genau, da bin ich dann in der ersten Woche in New York City, dann in Houston beim Gruppenspiel, dann zweite Woche bin ich wieder in New York City, dann spielen sie auch das dritte Gruppenspiel gegen Ecuador in East Rutherford. Und Hotels und Flüge, liebe Leute, sind nicht so teuer. Flug Singapore Airlines von Frankfurt nach New York City kostet unter 500 Euro.
Und Hotel, du hast wirklich Hotel gebucht, machst nicht Couchsurfing?
Ich mache Hotel
von
Manhattan.
Deinen dubiosen Internetbekanntschaften, die du in den letzten Jahren geknüpft hast.
Genau, das mache ich natürlich. Also ich mache Airbnb in Hell's Kitchen, mache ich dann auf alle Fälle.
Aber Jungs, nochmal ganz kurz, ihr wisst, was wir hier für Gold haben, ne? Das heißt, wir können theoretisch wirklich weekly schöne Fußball-WM-Special machen, weil mehr Insight geht nicht als Konstantin Eckner direkt am Broadway.
Wir rücken da an und kapern sein Hotelzimmer.
Ja, ich kann nicht. Ich muss leider 8 Wochen in Quarantäne, seit ich da irgendwie Vogelkundschaft da auf diesem Schiff war, in Argentinien. Seitdem habe ich ein bisschen Husten.
Du bist gerade auf der Rückreise, ne?
Aber Konstantin, kurze Frage. Du hast da so erzählt, ne? Wenn du morgens aufwachst, weißt du da manchmal nicht, in welcher Stadt du gerade aufwachst? Ist das so bei dir?
Das ging mir auch schon so, ja.
Ich fand das ultra spannend. Also von mir aus können wir das gerne machen. Ich hab Zeit. Ich bin auch nicht im Urlaub oder irgendwas und ich habe großen Redebedarf während der WM. Es wird ja bestimmt das ein oder andere Skandälchen geben. Das machen wir. Geil.
Ich habe keine Zeit, aber ich habe Bock. Und Kai hat gerade weder Zeit noch Bock. Der will einfach nur ins Bett und deswegen hören wir jetzt auf. Das war schöner neuer Fußball. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal Saisonabschluss und Pokalfinale durchsprechen. Und vielleicht gibt es dann auch schon einen Europapokalsieger, der SC Freiburg heißt. Das besprechen wir alles dann. Bis dahin, macht's gut. Gute Nacht.